das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. In diesem außergewöhnlichen Jahr eint so ziemlich alle die Sorge, was die Corona-Pandemie mit uns oder um uns herum anrichten kann. Egal, woher man kommt, wo man wohnt, ob Ost, West, Süd, Nord. Und dieses außergewöhnliche Jahr erinnert dazu an ein Ereignis, das auch mit Einheit, Gleichheit und Gemeinsinn zu tun hat. 30 Jahre ist es her, dass Ost- und Westdeutschland eins wurden. Nun fallen die Feierlichkeiten wegen der besagten Pandemie völlig anders aus als gedacht. Große Feiern wird es am kommenden Samstag nicht geben. Aber die Diskussion darum, wie groß die Unterschiede zwischen Ost und West noch immer sind, die gehen unvermindert weiter. Vor allem die wirtschaftliche Ungleichheit, die noch immer viele in Ostdeutschland erleben, bleibt eine Herausforderung für die Politik. Daniel Prokraker berichtet.
Dresdner Fußballfans, stellvertretend für viele. Trotzig wütende Bekenntnisse zum Osten, in Abgrenzung zum Westen. Heute noch und schon seit langem.
Weil insbesondere in den 1990er Jahren viele zu Recht den Eindruck hatten, dass das, was sie gelebt haben zu DDR-Zeiten, sehr gering geschätzt wurde. Und grundsätzlich in der Tat die Vermutung war, der Westen ist die Norm und der Osten passt sich freundlicherweise an.
Oder muss im Zweifel sogar bluten, wie in Plauen. Dort soll ein Werk geschlossen werden. MAN mit Sitz in München will die Busproduktion in Sachsen einstellen. Der Wirtschaftsminister stocksauer.
Es kann nicht sein, dass man, wenn es ernst wird und wenn es mal kritisch wird, zuerst im Osten die Standorte schließt. Wir sind hier nicht der Reservekanister für den Westen.
Wo auch noch mehr verdient wird. Doch wie schließt man die Lohnlücke zwischen Ost und West? Die Grünen sagen, zum Beispiel mit mehr Tarifbindung in Ostdeutschland.
Da kommen sich manchmal Menschen wie zweite Klasse vor, weil in ihren Betrieben es keine vernünftigen Tarifverträge gibt und sie deshalb geringere Löhne bekommen. Ich glaube, man sollte vor allem ganz praktisch, wo es noch Unterschiede gibt, versuchen, gegen diese Unterschiede anzuarbeiten.
Rainer Haseloff wird mit den Unterschieden zwischen Ost und West regelmäßig konfrontiert. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sagt, weniger Lohn und mehr Arbeit, dafür gibt es Gründe.
Das hängt auch damit zusammen, dass wir kleine mittelständische Unternehmen haben und dass wir oftmals eben verlängerte Werkbänke sind, wie das auch gerade mit dem MAN-Werk der Fall gewesen ist. Und das führt dazu, dass die Menschen natürlich fragen, wann ist die Angleichung da? Und da sagt man, nach 30 Jahren müsste eigentlich mehr geschafft sein.
30 Jahre Wiedervereinigung. Erinnerung an große Freude, aber auch an die eine oder andere Baustelle.
Wir werden hier in den Tagesthemen dieser Woche täglich in unserer Mittendrin-Reihe darauf blicken, wie es mit dem Zusammenwachsen geklappt hat und wie es sich heute lebt in Ost und West. Die Region Bergkarabach, sie steht seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor fast 30 Jahren nicht mehr nur für die herbe Schönheit des südlichen Kaukasus, sondern auch für erbitterte Kämpfe um ein Stück Land. Armenien und Aserbaidschan beanspruchen die Region Bergkarabach jeweils für sich. Die Mehrheit der knapp 150.000 Bewohner sind Armenier, die dem christlichen Glauben angehören. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach allerdings zum islamisch geprägten Aserbaidschan. Seit 1994 gilt in der Region eine Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wurde. Seit Jahren nicht mehr so heftig wie jetzt. Beide Staaten haben das Kriegsrecht ausgerufen. Es gab Tote und Verletzte und die Angst vor einem Krieg wächst. Auch weil die Türkei und Russland mitmischen. Demian von Osten.
Gleich heute hat sich Tigran Ispiljan als Freiwilliger in der armenischen Hauptstadt Jerewan gemeldet. Er will an die Front. Ich bin 66 Jahre alt und bereit, für mein Vaterland zu kämpfen. Was heute geschah, hat Armenier wie ihn alarmiert. Ein Angriff Aserbaidschans auf das armenisch kontrollierte Bergkarabach. So stellt es das armenische Verteidigungsministerium dar, mit diesen Videos. Man habe drei feindliche Panzer und zwei Hubschrauber zerstört. Deshalb hat Armenien den Kriegszustand und erstmals generelle Mobilwachung ausgerufen. Der Ausbruch eines großflächigen Krieges im Südkaukasus, den wir jetzt sehen können, hätte unvorhersehbare Folgen. Er könnte sich über die Region hinaus ausbreiten und die internationale Sicherheit und Stabilität gefährden. Auch in Bergkarabachs Hauptstadt Stepanakert greifen sie zu den Waffen. Hier leben vor allem Armenier. Armenien kontrolliert die Region seit Jahrzehnten. Doch völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Am Nachmittag hat auch Aserbaidschan Kriegsrecht und Ausgangssperren verhängt. Die Regierung in Baku sieht Armenien verantwortlich für die neue Eskalation. Es ist kein Geheimnis, dass der erste Schuss auch durch Artillerie von Armenien durchgeführt wurde. Klare Unterstützung für Aserbaidschan hat die Türkei zugesagt. Schon im Juli gab es gemeinsame Militärübungen. Das trifft tiefe Wunden bei Armeniern. Die Türken wollen die Armenier und Armenien zerstören. Das ist doch klar. Armenien hofft auf russische Unterstützung. Russland und die EU haben zu einem Ende der Kämpfe aufgerufen.
Und im Nachrichtenüberblick schauen wir als erstes nach Belarus. Dort sind heute erneut Zehntausende gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gegangen. Einzelheiten dazu jetzt mit Jan Hofer.
Die größten Proteste gab es in der Hauptstadt Minsk. Die Demonstranten widmeten ihre Kundgebung der Oppositionspolitikerin Tichanowskaja und forderten Lukaschenkos Rücktritt. Die Polizei war mit Großaufgeboten vor Ort und nahm landesweit mehr als 200 Menschen fest. Die Opposition wirft dem Präsidenten vor, seine Wiederwahl Anfang August manipuliert zu haben. Bei den Oberbürgermeister-Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen haben die Grünen in mehreren Städten die Spitzenämter erobert. Sie gewannen die Abstimmungen in Bonn, Aachen und Wuppertal. In Köln behauptete die von Grünen und CDU unterstützte parteilose Politikerin Henriette Reker ihren Posten. Während die SPD in Dortmund das Oberbürgermeisteramt verteidigte, verlor sie es in Düsseldorf. Die Landeshauptstadt wird künftig vom CDU-Politiker Stefan Keller geführt. Der frühere Bundeswirtschaftsminister und NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren in Bonn. Clement war 2002 aus Nordrhein-Westfalen in die Bundespolitik gewechselt. Im Kabinett Schröder setzte er als Superminister für Wirtschaft und Arbeit die umstrittenen Hartz-Reformen durch. 2008 trat Clement aus der SPD aus. Wirtschaftsminister Altmaier würdigte ihn heute als großen Patrioten.
Oktober 2002. Wolfgang Clement wird zum Superminister für Wirtschaft und Arbeit ernannt. Der wohl bedeutendste Tag seiner politischen Karriere. Sein wichtigstes Projekt, die Umsetzung der Hartz-Reformen in der Regierung Schröder. Bundeskanzlerin Merkel gedenkt ihm heute bei Twitter. NRW-Ministerpräsident Laschet, hier bei einem der letzten öffentlichen Auftritte Clemens Ende Juli, erinnert heute wörtlich an einen großen Nordrhein-Westfalen.
Wolfgang Clement machte immer Tempo, setzte immer neue Impulse, war von einer Dynamik angetrieben, die andere mitgerissen hat.
In Nordrhein-Westfalen beginnt Clemens politische Karriere. Er gilt als Macher, pragmatisch, zielstrebig, wirtschaftsnah. Vom Landeswirtschaftsminister zum Ministerpräsidenten, danach Superminister in Berlin. 2008 überwirft er sich mit der eigenen Partei und tritt nach 38 Jahren aus der SPD aus. Später unterstützt er die FDP. Wolfgang Clement ging seinen eigenen Weg bis zum Schluss.
Er ist eine der größten Herausforderungen der Musik- und Bühnengeschichte. Der Ring des Nibelungen, das monumentale Hauptwerk Richard Wagners. Und das gilt sowohl für die Künstlerinnen und Künstler, die ihn inszenieren und aufführen, als auch für das Publikum, das oft Stunden den Geschichten um die Walküren, um Siegfried und das Rheingold geduldig folgen muss, um das Werk in Gänze genießen zu können. Doch wie groß ist diese Herausforderung erst bei einer Neuinszenierung in Zeiten von Corona? Umso gespannter waren Opernliebhaber und der ganze deutsche Kulturbetrieb heute auf die Premiere der Walküre an der Deutschen Oper in Berlin. Christian Titze war dabei.
Der Walkürenritt erwirkt in diesen Zeiten wie eine trotzige Kampfansage gegen den Stillstand. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, ein eigens entwickeltes Hygienekonzept macht's möglich. Ritualfluch und tägliche Wackelpartie. Jeden Morgen um 8 steht für Regisseur Stefan Herrheim und das gesamte Ensemble erstmal Corona-Test auf dem Probenplan.
Und dann hat man Zeit bis so 1 Uhr ungefähr, kam immer dann die Nachricht, inwiefern geprobt werden darf, ob alle negativ sind. Um 2 Uhr ging es dann los und bis spät in den Abend hinein haben wir dann gearbeitet und dann dasselbe Prozedere am nächsten Morgen.
Das beherrschende Motiv der Neuinszenierung: Flucht und Unsicherheit in Zeiten einer globalen Pandemie. Jeder neue Ring braucht eben auch seinen zeitgenössischen Bezug. Trotzdem spendet diese Walküre Hoffnung.
Wir wollten uns tatsächlich an diese Premiere halten, auch als Beweis dafür, dass es wieder hoffentlich bald großes Theater geben kann.
Ein erster Aufschlag, aber was für einer, in einer nicht nur für das Musiktheater schweren Zeit. Wo sonst fast 2000 applaudieren oder auch buhen, sind es diesmal nur knapp 800 Zuschauer.
Wir sind so glücklich, dass wir das heute erleben durften, dass die Deutsche Oper das möglich gemacht hat. Die Musik wird ein paar Tage nachschwingen und die Sänger waren einfach nur großartig.
Am Schluss hat es auch so einen leichten Hang zum Kitsch gehabt. Aber insgesamt würde ich sagen eine 2+.
Ich habe das vergessen, dass ich die Maske überhaupt auf hatte. Also bei dieser Musik, da vergisst man ja das einfach.
Aufatmen nach über 5,5 Stunden Oper. Echte Wagnerianer halten das aus, neuerdings auch mit Maske.
Willkommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Nachdem gestern die Konkurrenten der Bayern gepatzt haben, hat es heute die Münchner selbst erwischt, Patrick.
Und wie, Pina? Hoeneß blamiert die Bayern. Das dürfte morgen die Schlagzeile in vielen Zeitungen sein. Mit 4:1 schickt Hoffenheim die Münchner wieder auf die Heimreise für den Champions-League-Sieger. Es ist die erste Niederlage in der Bundesliga in diesem Jahr. Und die TSG, die ist jetzt Tabellenführer nach dem zweiten Spieltag. Vater des Erfolgs, der Neffe von Bayerns Ehrenpräsident Uli, der Sohn vom einstigen Torjäger Dieter. Sebastian Hoeneß macht sich jetzt seinen eigenen Namen. Eben noch Trainer der Münchner Reserve, jetzt Bayern-Bezwinger. Wenn das mal keinen Familienstreit entfacht.
Wer hätte das gedacht? Sebastian Hoeneß, der Neue an der Hoffenheimer Linie, schlägt die Bayern nicht einfach nur so, sondern mit 4:1. Die Kraichgauer im Tunnel, André Kramaric mit dem Schlusspunkt aus 11 Metern. Die Unschlagbaren waren geschlagen.
Und natürlich ist das ein unglaubliches Ergebnis, mit dem man jetzt nicht rechnen kann. Ich glaube, wir wussten, dass wir eklig sein können, dass wir wehtun können. Das hat natürlich heute wunderbar geklappt.
Karl-Heinz Rummenigge war da. Oliver Kahn auch, aber von Onkel Uli und Papa Dieter war nichts zu sehen. Die 16. Minute in Sinsheim, die Führung für die TSG. Ermin Bicacic, die Bayern bis dahin gewohnt drückend. Das Tor machte aber Hoffenheim. Die Bayern am Donnerstag nach 120 Minuten Supercup-Sieger gegen Sevilla machten ungewohnt viele Fehler. Benjamin Pavard mit dem unfreiwilligen Zuspiel auf Dabur. Munas Dabur ganz relaxed. 2:0. Der Respekt vor den großen Bayern längst abgelegt. Manuel Neuer chancenlos. Der Ex-Bayer an der Außenlinie noch leicht verhalten. Aber sein Team spielte genau so, wie er es wollte. Mutig, schnell und direkt. André Kramaric gegen halb München.
Wie das Spiel so gelaufen ist, muss man einfach sagen, es war verdient für Hoffenheim. Es war ein starker Gegner, der in der Defensive einfach gut agiert hatte, die Räume eng gemacht hat. Und wir haben auch nicht die Durchschlagskraft gehabt heute, wie wir das normal von uns kennen. Und waren einfach auch nicht entschlossen genug vor dem Tor.
Entschlossen vor dem Tor waren die Bayern 10 Minuten vor der Pause. Seit 32 Spielen nicht verloren, 0:2 hinten, eine ungewohnte Situation für die Seriensieger. Joshua Kimmich, der Anschluss. Schönes Tor, nur noch 1:2. Die meisten rechneten jetzt mit einer bayerischen Aufholjagd.
Wenn man die Bayern kennt, die Vergangenheit der Bayern kennt, sie geben nie auf und das haben sie auch heute nicht getan und sind deswegen auch bis zum Schluss gefährlich.
Aber Hoffenheim war gefährlicher. Nach 77 Minuten ein Angriff wie aus einem Guss. Das 3:1, ohne dass ein Bayern-Spieler an den Ball kam. André Kramaric nach nur 4 Stationen mit dem 3. Hoffenheimer Tor. Der Kroate, letzte Woche gegen Köln mit 3 Treffern, heute gegen die Bayern traf er 2-mal.
Das gehört ja zum Fußball einfach dazu. Niederlagen genauso wie Siege. Siege hatten wir massig, glaube ich, in letzter Zeit. Aber man kann einfach sagen, dass es einfach nur menschlich ist.
4:1 gegen die Bayern. Hoffentlich gibt es keinen Ärger mit dem Onkel.
Ja, glücklich wird er nicht sein, denke ich. Aber ich denke, Ärger gibt es dahingehend auch nicht. Und ich würde es aushalten.
Zwei Spiele, zwei Siege, Tabellenführer. Es läuft für Sebastian Hoeneß.
Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Freiburg und Wolfsburg 1:1. Dabei wäre aus Sicht der Breisgauer so viel mehr drin gewesen. Doch sie vergaben zu viele Torchancen. Die größte in der letzten Minute durch Lukas Höhler. Der Stürmer hatte etwas getan, was ein Fußballer tunlichst vermeiden sollte. Er hatte seinen Kopf eingeschaltet. Und so stellte Freiburgs Sportvorstand Jochen Seyer nach der Partie fest, da hat er angefangen zu denken, das war schade.
Ja, so richtig freuen konnten sich die beiden Trainer Streich und Glasner jeweils nur einmal. Grund zum Ärger über dieses Unentschieden gab es dann allerdings bei den Freiburgern.
30 Minuten nach der Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, müssen wir ein Tor machen. Und gegen starke Gegner gespielt, aber ich fand jetzt heute war mir die bessere. Leider haben wir es 7 nicht im Ergebnis.
3.200 Zuschauer in Freiburg voller Vorfreude und die wurde nach 11 Minuten zum Torjubel. Nils Petersen, der Torschütze nach dem Eckball von Grifo. Keine Chance für VfL-Ersatzkeeper Perwan. Wolfsburgs Nummer 1 Castells hatte sich beim Warmmachen verletzt. In einer an Höhepunkten eher armen ersten Hälfte brachte auch Wolfsburg ein Standard, das Erfolgserlebnis. Torschütze Josep Bricolo nach 42 Minuten. Der Freistoß noch entscheidend abgefälscht vom Freiburger Salai. Das 1:1 Pausen und Endstand.
Ich bin heute sehr, sehr froh über den Punkt. War ein schwieriges Spiel, speziell in der zweiten Halbzeit. Hatten wir 20, 25 Minuten, waren wir schwer unter Druck. Und was mir einfach gefallen hat, ist, wie sich die Mannschaft dann dagegen gestemmt hat, wie sie sich reingeworfen hat, wie sie unbedingt auch diesen Punkt nach Hause bringen wollte.
Nach dem Wechsel dann das fröhliche, aber erfolglose Scheibenschießen der Freiburger. Nach Günthers Schuss fehlten Petersen nur ein paar Zentimeter. Und auch der französische Neuzugang Santa Maria verfehlte sein Ziel nur äußerst knapp. Das 2:1 längst fällig. Und die Leiden des Christian Streich nur allzu verständlich. Sein Team dominierte deutlich, spielerisch stärker, nur im Abschluss eben ohne die nötige Genauigkeit. Heinz mit der nächsten Möglichkeit. Die letzte Chance in der Nachspielzeit, dann zur Abwechslung mal auch Unvermögen. Höhler hätte den Sieg klar machen müssen.
Ich hatte klar die bessere Chance und habe da extrem viel investiert und das Ergebnis passt mir nicht. Aber es ist okay, wenn man einen Punkt holt gegen Wolfsburg.
Das Kopfschütteln von Christian Streich, mehr als nachvollziehbar. Der zweite Saisonsieg verschenkt und für Wolfsburg der Punktgewinn mehr als glücklich.
0 Punkte, 1:11 Tore, saisonübergreifend 18 Partien ohne Siegzahlen, die gegen David Wagner gesprochen haben. Insofern kommt die heutige Entlassung des Schalker Trainers nicht so ganz überraschend. Wagner hat damit ungewollt einen eher traurigen Rekord aufgestellt, denn in 58 Spielzeiten wurde kein Trainer jemals früher gefeuert. Auch Lewis Hamilton hätte heute einen Rekord zumindest mal einstellen können, den von Michael Schumacher, wenn er denn den großen Preis von Russland gewonnen hätte, hat er aber nicht. Der Mercedes-Pilot fuhr in Sochi nur auf Platz 3.
In der Anfangsphase sieht noch alles nach einem Sieg für Lewis Hamilton aus. Er führt und bestimmt den Rhythmus, mit dem der Rest mit muss. Auf dem engen Kurs bleibt der Titelverteidiger auch nach den ersten Zwischenfällen Erster. Weil seine Startübungen nicht regelkonform waren, erhält Hamilton von der Rennjury eine Zeitstrafe, die er beim Reifenwechsel absitzen muss. Dort verliert er Platz 1, fällt zunächst weit zurück, schafft es aber noch als Dritter ins Ziel. Mit einem deutlich langsameren Ferrari kommt Sebastian Vettel am Ende über Platz 13 nicht hinaus. Durch Lewis Hamiltons Missgeschick ist der Weg frei für den zweiten Silberpfeil. Valtteri Bottas fährt in Sochi seinen zweiten Saisonsieg ein.
Bleibt uns der Blick aufs Wetter, Carsten. Wie starten wir denn in die neue Woche?
Mit viel Wolken, auch mit etwas Regen, aber ich habe auch einen schmalen Streifen gefunden, in dem es morgen recht sonnig sein wird. Hier zum Beispiel auf diesem Bild dargestellt. Und zwar ausgehend von Berlin-Brandenburg über Thüringen hinweg, über Unterfranken bis nach Baden-Württemberg, vor allem bis zum Schwarzwald. Hier können es morgen 6 bis 8 Stunden Sonnenschein werden, zum Teil sogar bis zu 10 Stunden. Im Nordwesten, genauso wie im Südosten hingegen, wird es eher bewölkt. Da wird es grau und das können wir uns gleich mit dem Wolkenfilm genauer anschauen. Wir haben jetzt schon Regen im Norden, der morgen im Verlauf des vormittags dann weiter über Niedersachsen Richtung Nordrhein-Westfalen vorankommt. Gleichzeitig ein neues Regengebiet, das es über die Alpen hinweg in den Osten Bayerns schafft. Und am Abend wird dann dieser Regen auch das Erzgebirge erreichen. Dazwischen sehen wir noch diesen schmalen Streifen mit eher wenigen Wolken. Die Temperaturen nachts meistens im einstelligen Bereich, in den Mittelgebirgen manchmal auch leichter Frost möglich, im Norden mit 10 bis 14 Grad deutlich milder. Tagsüber wird es am wärmsten, von Berlin bis nach Leipzig bis 19 Grad, sonst sind es meistens 13 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten noch ganz kurz, am Dienstag Regen von NRW bis zum Allgäu, hier kühler, sonst bleibt es oftmals trocken bei 18 bis 20 Grad.
Danke, Carsten Schwanke, mit den Wetteraussichten für die neue Woche. Ja, das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Kulturmagazin, Titel Thesen Temperamente. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.